Ah, du bist vorbereitet, du hast etwas auf dem Handy.
Ja, ist das schon Vorbereitung?
Ja, Handy ist mega vorbereitet.
Okay, dann bin ich also vorbereitet.
Sehr gut.
Stammtisch.
Der RevLab-Podcast für Reformiert.
Und dem Forum-Magazin.
Wo wir uns die Meinung sagen.
Und sie auch einmal ändern dürfen.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei Reformiert und mit mir ist Veronika Jehle, Co-Redaktionsleiterin vom Magazin Forum.
Hallo zusammen.
Heute wollen wir über etwas reden, das eigentlich schon länger her ist, nämlich 500 Jahre. Vor 500 Jahren ist das Baden sehr intensiv gestritten worden. Es hat eine Disputation stattgefunden. Katholische und reformierte Theologen, da muss man jetzt nicht gendern, sind gegeneinander angetreten, quasi zu einem verbalen Boxkampf. Sie haben gestritten. Es ist nicht unbedingt darum gegangen, den anderen zu überzeugen, sondern vor allem gut auszusehen in dem Ringen. Und man hat gestritten, zum Beispiel über die Realpräsenz von Christi in der Eucharistie, über die Bilderfrage, über die Fürbitte bei den Heiligen oder über das Fegfeuer. Also die klassischen Themen, wo die Kirche dann gespalten haben. Veronika, du hast, ihr habt im Forum eine grosse Titelgeschichte gemacht, drüber, wo wir auch werden verlinken. Und du hast gesagt, du willst, oder du hast mir ein WhatsApp geschrieben, du willst über Disputation reden. Findest du, mir streiten ein bisschen zu wenig da zwischen reformiert und katholisch
am Auf Stammtisch? Auf jeden Fall. Nicht ausschließlich am Stammtisch, sondern grundsätzlich. Ich finde, wir streiten zu wenig. Wir diskutieren zu wenig. Wir setzen uns zu wenig auseinander über Inhalte. Und das ist übrigens auch der Grund, warum für mich klar war und zusammen mit unserem Team auch klar war, dass wir etwas bringen zu diesem Anlass. Der Reformationsjubiläen gibt es viele, 500 Jahre dieses und jenes, aber dieses im Besonderen ist mir und ist uns ein Herzensanliegen gewesen, genau deswegen.
Und über was willst du denn streiten? Über das Fegfeuer, Eucharistie oder Bilderfrage?
Am liebsten, vor allem mit dir würde ich über diese Fragen streiten. Das wäre wirklich mal sehr interessant. Über alles, tatsächlich über alles, was uns bewegt. Und ich habe das in meinem Editorial auch geschrieben. Vor 500 Jahren waren das die Themen, wo Menschen meinten, ihr Leben hinge davon ab. Nämlich auch ihr ewiges Seelenheil. Und wir sagen dem heute nicht mehr ewiges Seelenheil, wir sagen dem vielleicht irgendwie anders. Aber über das, was in unserem Leben hochrelevant scheint, wovon unser Leben abhängt, und das ist vielerlei.
Aber ist tatsächlich darum gegangen, von was hängt mein Leben ab? Ist nicht vor allem auch darum gegangen, wie kann ich meine Deutungsmacht durchsetzen und weiterhin sagen, wie es ist?
Ja, natürlich.
Eben.
Das ist ja heute auch nicht anders, oder?
Das stimmt. Aber jetzt, eben, wenn man es auf. Also, ich merke so ein bisschen, auch als ich eure Geschichte gelesen habe, die Disputation stellt ja vieles wieder vor, wo die Kirche spaltet. Und so Fragen haben wir jetzt noch. Heute ist vielleicht die Frage Ehe für alle, zum Beispiel der ganze Umgang mit Homosexualität. Das hat ja, das sieht man jetzt weniger in der reformierten Kirche, aber so in Freikirchen sieht man das eher. Sogar, wo die reformierte Kirche sich da positioniert hat, hat man das Gefühl gehabt, das hat schon fast Spaltungspotenzial. Mhm. Man sieht das in den USA zum Teil, wo ein wahnsinniger Kulturkampf tobt über die ganze Genderfrage. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, die Disputationen und das Streiten führt maximal zu Spaltungen. Und das hat es auch vor 500 Jahren. Also
ja.
Warum denn das Gestreite?
Was wäre denn die Alternative?
Sich auf das konzentrieren, wo man, wo, wo man ja gemeinsame Basis hat. Also ich glaube zum Beispiel, also wenn man jetzt in die USA schaut, eben ich glaube wirklich, was man, oder ich auch so gemerkt habe, als ich eure Geschichte gelesen habe, ist ja so ein Gedanke, so, ah, wie haben die früher noch können über irgendwie eben Realpräsenz sich so streiten.
Das ist sehr abstrakt für uns, ja.
Dass die auseinandergehen.
Ja.
Und jetzt muss man ja sagen, es gibt Konfessionen, die an dieser Genderfrage zerbrechen. Ja. Das ist ja wirklich im methodistischen Weltkongress zum Beispiel hat es Spaltungen gegeben.
Das sind reale Spaltungen schon.
Genau, genau. Ja. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht, also mein Leben hängt nicht mehr davon ab, ob ich dich von Ehe für alle kann überzeugen. Und ich glaube auch in der Bibel gibt es viel entscheidendere Themen als die. Und trotzdem spaltet sie uns.
Die Frage ist nur, ob du zum gesellschaftlichen Frieden kommst, wenn du es schlichtweg nicht ansprichst und aussprichst. Weil die Divergenzen sind ja da. Die Meinungsverschiedenheiten oder Unterschiede auch im Weltbild, im Menschenbild, in der Gewichtung der Werte, die sind ja da. Und es ist schön, wenn du dich auf Gemeinsamkeiten fokussieren kannst und dich einsetzen kannst. Auch die Gemeinsamkeiten wollen ja erstmal errungen und definiert werden. Und da sind wir auch bei einem Punkt, den ich spannend finde, dass du überhaupt Inhalte definierst. Und wobei definieren finde ich schon wieder so ein Stück weit kontraproduktiv, weil du sie ja dadurch abgrenzt. Aber dass du dir überhaupt, also dass du Inhalte formulierst, so möchte ich sagen, und dir Gedanken machst über das, wofür du stehst, auch also in Bezug auf Lebensgestaltung, Thema zum Beispiel Homosexualität, was du angesprochen hast, auch aber in Bezug auf Glaubensüberzeugungen, auf transzendente philosophische Fragen, das finde ich schon grundsätzlich einen Wert und auch eine wertzuschätzende Gedankenarbeit, die da dahinter steckt. Das ist natürlich dann, also oder wenn es dann natürlich darum geht, ausschließlich Machtinteressen zu vertreten und diese Inhalte zu instrumentalisieren, um sie der Gegenseite an den Kopf zu werfen, dann, und das ist ja auch vor 500 Jahren passiert, definitiv, dann beginnt es mich zu langweilen, weil dann geht es ja eigentlich gar nicht mehr um die Sache.
Ja, und ich glaube, das ist gerade der Punkt, den ich heute anspreche. Für mich, ich frage mich, ob Disputation sozusagen ein Grund zum Feiern ist, im Sinn von, ja, wir sollten wieder dorthin, weil ich finde, man sollte auf keinen Fall wieder dorthin. Weil ich habe das Gefühl, dort ist genau darum gegangen, die eigene Position durchzusetzen. Und wenn er nicht mitgeht, sind wir auseinander. Und das ist ja sehr aktuell. Ich meine, die katholische Kirche, dass sie nicht an der Frauenfrage schon längstens auseinandergeht ist, liegt einfach daran, dass ganz viele sich nicht abspalten, sondern vielleicht irgendwie abkehren.
Was auch eine Abspaltung ist.
Was auch eine Abspaltung ist, ein stiller Rückzug ist.
Ein Exodus.
Genau. Und da frage ich mich, da sind wir ja auch nicht weiter als bei der Disputation. Wieso schafft es der Vatikan nicht zum Beispiel zu sagen, wir lassen die unterschiedlichen Tempi zu. Wir sind Chile, wir haben ganz viel gemeinsam. Mhm. Aber jetzt tut halt eine europäische Chile ein Frauenpriestertum durchsetzen, von dem hängt unser Seelenheil definitiv nicht ab, sondern höchstens unsere patriarchalen Machtinteressen. Und warum gehen wir nicht die unterschiedlichen Tempi? Oder einfach die unterschiedlichen, also das ist ja auch in der reformierten Weltgemeinschaft eine grosse Frage. Auch dort merke ich, und da merke ich an mir, wie viel lasse ich zu? Ich meine, dort, für mich ist das, also für mich kann man eigentlich nicht reformiert sein, ohne Frauen gleichzustellen und auch in die theologische Verantwortung zu nehmen. Es gibt den WGRK, der Weltgemeinschaft von der Reformierten, aber weiterhin Kirchen, die das verweigern.
Du sagst, dass die Welt nicht untergeht darüber, dass in der europäischen Kirche Frauen zu Priesterinnen geweiht würden. Ich fürchte, dass es tatsächlich Menschen gibt, auch innerhalb der römisch-katholischen Kirche, die ein Weltbild und eine Denkweise haben, in denen richtig und falsch so im harten und eindeutigen und undifferenzierten Sinn tatsächlich noch eine ganz, ganz große Rolle spielen und die wahrscheinlich den Eindruck haben, dass da tatsächlich eine Welt darüber untergehen würde. Und verstehe mich richtig, ich kann diese Menschen in keiner Weise verteidigen und ich teile in keiner Weise ihren Zugang. Auch da aber, dass sich so Vorstellungen weiten, glaube ich, ist ausschließlich über Gespräch möglich, wenn überhaupt. Und das, was du natürlich ansprichst, du möchtest gar nicht zurück in diese Zeit, wo so gestritten wurde, auch gerade zwischen den Konfessionen, da sind wir ja dann eher bei der Frage, wie wir streiten und mit welcher Haltung, mit welcher Weite und mit welchem Ziel auch. Also ist das Ziel diese undifferenzierte Idee, habe entweder ich recht oder hast du recht und überzeugst du mich oder überzeug ich dich und im schlimmsten Fall tötet der Stärkere die Schwächere oder die Stärkere den Schwächeren, was wahrscheinlich seltener passiert ist. Oder gibt es eben ein anderes Ziel? So, da sind wir bei dem, was ja Hans Strub in dem Interview dann ausführt, auch das Eva Meinberg bei uns geführt hat, über die verschiedenen Qualitäten auch von Auseinandersetzung, von Gespräch, von Begegnung so. Also von der Art von Qualität, von einer dialogischen Art, von Gespräch, würde ich mir gern so viel mehr wünschen. Und wo findet das statt zwischen unseren Kirchen? Also,
wir können es ja da machen. Weil ich finde es ein interessanter Punkt, oder? Wenn wir jetzt wirklich wie einmal 500 Jahre zurückgehen und das ist jetzt, wo wir darüber geredet haben, merken wir, wir sind gar nicht viel weiter. Also es gibt Fragen, wo vielleicht nicht Seelenheil, aber das Kirchensein dran hängt. Und da würde ich sogar sagen, ja, für mich hängt das Kirchensein an der Frauenfrage.
Ja.
Das wäre jetzt zum Beispiel, ich will nicht in einer Kirche sein, wo Frauen nicht können theologische Verantwortung übernehmen können. Oder das würde mir, also da wäre ich nicht mehr dabei. Da müssten wir uns jetzt abspalten, da müssten wir jetzt reformiert werden. Wo zum Beispiel Homosexualität nicht anerkannt und nicht einfach wo Gleichstellung nicht ermöglicht, sondern wo unterscheidet zwischen der einen und der anderen Menschen. Das hat für mich schon Spaltungspotenzial. Die Frage ist, wie gehe ich mit dem um? Und das würde mich interessieren, da bist du ja anders betroffen.
Ja.
Und jetzt in der Disputation,
ja,
wirst du ja klar, wäre klar, auf welcher Seite du wirst stehen und wo du wirst, für was du wirst disputieren.
Ja.
Es wäre aber auch klar, du verlierst. Oder?
Du gewinnst keine Mehrheit. Auf der institutionellen Machtebene würde ich wahrscheinlich weiterhin verlieren, ja.
Und disputierst dann noch?
Kommt drauf an, mit wem. Und kommt drauf an, welche Haltung mir begegnet. Aber ja, auf jeden Fall. Und auch Männer, die in der römisch-katholischen Kirche Ämter haben, Rollen haben, im Rahmen ihrer Aufgaben auch Macht haben. Da gibt es schon welche, die auf der menschlichen Ebene sehr offen und differenzierungsfähig sind. Und auf der menschlichen Ebene zu sprechen und zu ringen, finde ich immer einen Wert. Für mich ist das wie ein Hineingeben, wie in sowas wie eine Mentalität, in ein Mindset, das sozusagen über und unter und um die ganze harte, feste, institutionell gefasste Macht sich auch bewegt. Und ich glaube auf eine Art daran, das ist wie ein Axiom für mich, dass solche Dinge einen Unterschied machen, mittel- und langfristig. Das ist wie eine Hoffnung, die ich trage und aus der ich lebe. Dass es institutionell ganz starke Interessen gibt, das nicht zu verändern, das weiß ich und das habe ich auch durch meinen eigenen Weg immer wieder versucht auch anzugehen und die Erfahrung gemacht, dass es so ist. Und dann ist die nächste Frage, was bedeutet das für mich? Finde ich weiterhin einen Ort in dieser Institution was sind die Beweggründe, Teil der Institution zu bleiben? Oder lasse ich die Institution hinter mir, wofür natürlich viel spricht? Aber auch manches dagegen. Und ist so, auch das ist ja wie ein Ausbalancieren und ein Ausdifferenzieren von, es ist im Grunde ein Dialog mit mir selbst oder ein Streitgespräch in mir selbst, das dann an dieser Stelle stattfindet.
Genau, so wollte ich gerade sagen, es ist quasi Disputation in uns selber.
Ja, ja.
Und was ich eben interessant finde, ist, wo sind unsere roten Linien?
Ja, genau. Und gibt es aber auch durch andere starke Faktoren, wie zum Beispiel Prägung, Zugehörigkeit, Geschichte, familiäre Fragen, aber auch den eigenen beruflichen Weg zum Beispiel, dann wie Gewichte, die auch noch natürlich auf dieser ganzen Waage irgendwo liegen und die ja auch was mit Verantwortung zu tun haben, die auch was zu tun haben mit Verbundenheit und mit Bruch, mit Abbruch und Kontinuität, mit vor den Kopf stoßen und verbinden, die ja auch wieder sozusagen in diesem menschlichen Geflecht, in dem wir uns befinden, Auswirkungen haben. So, der Bruch und der Entscheid, etwas hinter sich zu lassen, ist ja, also setzt Energie frei, ist ja immer aber auch eine Verletzung.
Ja, und vielleicht ist es so weh, also wenn man jetzt wieder so ein bisschen auf die institutionelle oder vielleicht auch über, auf die ökumenische Ebene gehen, merke ich weh, dass man, also eben, du hast vorher gesagt, dass man es ansprechen müssen, das würde ich unterstreichen. Ich finde auch, in der Ökumene wird, so wie ich es erlebe, viel zu wenig angesprochen. Es hat sich so irgendwie so ein bisschen, weiß auch nicht,
ja,
so ein bisschen ein
Phrasen, oder?
Ein Halbschlaf über die Ökumene hineingelegt, erfahre ich es, finde ich. Also es ist zwar klar, dass man zu gewissen Anlässen gemeinsam Gottesdienst feiert, wobei die Frage ist dann, wie gemeinsam ist es, wenn man einfach jede Rolle doppelt besetzt, dass beide gleich viele Sekunden überkommen. Frage mich auch ein bisschen. Und ich finde schon, wir müssten viel lauter und intensiver über unsere roten Linien reden und streiten. Und ich glaube, trotzdem kann nicht Spaltung das Ziel sein. Oder, also auch in der Ökumene gibt es ja eine Form von Spaltung. Das würde heissen, Rückzug aufs eigene, wie man so schön sagt, das konfessionelle Profil irgendwie stärken und so. Ich glaube, da sind wir einfach in einer Zeit, wo wir uns das einfach schlicht nicht mehr leisten können. Weil Chile ist Chile. Von aus, wir sind eine Minderheit. Wir sind zusammen eine Minderheit. Und wir werden als, von ganz vielen, als eine Chile wahrgenommen.
Ja.
Und darum sind es für mich wie so zwei Ebenen. Einerseits wirklich lauter und härter über rote Linien streiten und auch, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber auch daran leiden. Also,
ja.
Mich, ja, das darf man, glaube ich, sagen, mich schießt es mega an, dass die katholische Kirche Frauen nicht zu Priesterinnen wählt. Ich finde es ganz schlimm, dass man nicht wirklich gemeinsam ein Abendmahl feiern kann.
Ja.
Und ich will mich nicht mit denen, also jetzt bei der Frauenfrage, das finde ich noch ein bisschen krasser, ich will das nicht einfach sagen, ja, ist jetzt halt so, die denken jetzt halt anders.
Ja.
Und trotzdem merke ich, will die auch nicht immer sagen, ja, die doof katholische Kirche und sehen da, wie doof das die ist und die gehört doch gar nicht zu uns und wir sind viel besser. Ich will beides nicht, aber ich will mich auch nicht abfinden damit.
Ja, genau. Und ich will mich auch nicht abfinden damit und ich will mein Katholischsein gleichzeitig nicht aufgeben. Ich will mein Christlichsein nicht aufgeben. Ich könnte christkatholisch werden, ich könnte auch reformiert werden. Das ist klar. Von daher, ich...
Wieso kannst du nicht christkatholisch werden?
Natürlich kann ich.
Nein, aber warum machst du es nicht?
Ja, eben. Gute Frage. Diskutieren wir jetzt über das. Das ist eigentlich meine, deine Kirchlichkeit Teil 2.
Das, ist das kommt immer, das ist unser Röfer. Meine, deine Kirchlichkeit ist unser Übertitel. Das ist unser Röfer.
Ja. ich beanspruche momentan noch meinen Raum und meinen Platz in dieser Kirche. So. Und ich beanspruche meinen Gestaltungsspielraum, unseren Gestaltungsspielraum, den ich in dem Rahmen, in dem ich arbeite, so wahrnehme und habe und spüre und der mir auch zugestanden wird, so. Und dann, wie schon kurz angetönt, gibt's familiäre, starke Verbundenheiten, einfach aus meiner Ursprungsfamilie und aus der ganzen Situation in Wien, wo ich so heimatlich verortet bin. Und das würde wiederum vieles auslösen, dem ich mich gerne stelle, dem ich mich inhaltlich sowieso stelle, weil in meiner Familie ist klar, wie ich positioniert bin und dass ich nicht mehr alle römisch-katholischen Spielchen mitspiele und alle Kleidchen trage, die man mir da andienen möchte, aber oder die man sich so gerne umhängt. Aber das ist das eine. Und das andere ist natürlich schon, dass für mich klar ist, wenn ich beruflich in dieser Rolle bin, dann gehört für mich für den Moment dazu, auch Teil dieser Kirche zu sein. Und diese kritisch loyale auch, weil in mancherlei Hinsicht kann ich auch loyal sein, in diese kritisch loyale Haltung hinein zu gehen und die auch zu füllen. So. Und was für mich einfach sowieso ein Thema bleibt, dass ja auch innerhalb der Kirchen, die sind ja bekanntlicherweise auch nicht monolithisch, also wir können ja innerhalb unserer Kirchen genauso fröhlich diskutieren wie ökumenisch und auch innerhalb unserer Kirchen sind diese Gespräche genauso im Dornröschenschlaf wie ökumenisch. Und Da denke ich mir, auf der anderen Seite ist es dann auch wieder kupft wie gesprungen, wie man auf Österreichisch sagt. Also es gibt Auseinandersetzungen zu führen auf allen Seiten. Und ich möchte menschlich verbunden bleiben, aber inhaltlich klar positioniert sein.
Und ich glaube, also das Erste, was du gesagt hast, ich finde, das gilt nicht nur persönlich, sondern das gilt quasi institutionell oder ökumenisch. Im Sinn von, wir beanspruchen den Raum in dieser Kirchengemeinschaft. Ja. Und ich denke an Kirche schon als Christenheit. Ich finde, es gibt die Kirche, wo wir alle dazugehören. Mhm. Und da gehören die Orthodoxen dazu. Und da gehören auch die Freikirche dazu. Und die Charismatischen. Und wir als kirchliche Gemeinschaft beansprucht einen Platz dort drin. Und da gibt es Fragen, wo ich sehr nahe bin, gerade zuletzt, auch mit dem Papst. Und es gibt Fragen, wo ich ganz weit weg bin. Ja. Und das ist persönlich so, und ich finde, das sollten wir jetzt auch als Konfession, wenn man das mir als Konfession klingt, ein bisschen lustig, das ist die Frage, wer ist denn die Konfession? Aber das würde ich einfach meinen Kirchenleitungen erwarten, dass sie in dieser ja, so denkenden Gemeinschaft ihren Platz beanspruchen, ohne auf Spaltung auszuziehen. Weil ich glaube, es gibt weh. Also, was ich merke, ist, man kann sich eben auch dann verhaken an gewissen Fragen. Und dann kippt man in so einen Kulturkampf rein. Also in den USA ist das ja wahrscheinlich noch ein bisschen stärker, aber bei uns, auch in der reformierten Kirche, in der ganzen Ehe für alle Diskussion, habe ich mir eigentlich gedacht, hey, ist das Hauptthema in der Bibel? Also ist das jetzt irgendwie die Frage, wenn ich das Evangelium lese, dann sind für mich ganz andere Themen riesengroß und über die weiß auch nicht, über die einig sind, zum Beispiel eben, was bedeutet das Botschaft vom Evangelium für unseren Umgang mit Geflüchteten etc.
Gerechtigkeitsfragen,
genau. Also die sind viel grösser als die Frage, ob zwei Männer und zwei Frauen dürfen heiraten oder nicht.
Wobei es natürlich auch eine Konkretisierung all dessen ist. Also wo es konkret wird, wird es ja immer emotional und immer auch streitbar. Man kann natürlich schon sagen, jetzt zum Beispiel die Frage nach der Homosexualität ist eine radikale Konkretisierung, zum Beispiel der Gerechtigkeitsfrage auch. Und dort, egal in welche du gehst oder Konzernverantwortungsinitiative, eine andere radikale Konkretisierung, da wird's heiß, oder? Und da fliegen dann auch die Fetzen. Und da sind wir genau dort, wo die bei der Disputation vor 500 Jahren waren. Da stellen sich dann zwei auf die Kanzel Und die wollen sich dann wirklich überzeugen. Da gibt es dann ein richtig und ein falsch. Und da gibt es dann auch zwischenmenschliche Konsequenzen. Da ist dann nichts mehr mit Freundschaft und nachher gehen wir gemütlich ein Bierchen trinken und schön haben wir die Veranstaltung gut abgeschlossen und es waren viele Leute da, sondern da geht es dann wirklich um Macht und Einfluss. Und das ist auf eine Art menschlich, hat sich nicht verändert, kann sich vielleicht auch gar nicht verändern.
Ja, aber die entscheidende Frage ist doch, wie gehen wir mit dem Dissens um, oder?
Ja.
Also wie gehen wir jetzt mit dem um? Eben, ich würde natürlich einerseits auch sagen, es ist eine rote Linie. Das habe ich ja gesagt, für mich ist das eine rote Linie.
Ja.
Also ich finde, es geht nicht, dass man Menschen aufgrund von ihrer Orientierung anders behandelt. Das ist ein No-Go. Aufgrund von ihrem Geschlecht anders behandelt, ist ein No-Go. Ihre Herkunft.
Ja.
Aber wie gehe ich mit dem No-Go, mit dieser roten Linie um? Ich habe... das ist mir in Erinnerung geblieben, schon länger her hat amerikanische Forscherin, die viel zu der evangelikalen Landschaft in den USA geforscht hat, hat gesagt, was so ein Fehler oder wo einfach der Kulturkampf zu Spaltungen geführt hat und wo man Leute auch verloren hat, jetzt auf der progressiven Seite, wo wir gesagt haben, quasi, wenn ihr, eben in dem, dass die Frage, Genderfrage, auch die Frage nach Abtreibung, dass man das so zur entscheidenden Frage von sie oder nicht sie gemacht hat, und zwar von beiden Seiten, hat man auch Leute verloren, die vielleicht quasi linksevangelikale Gemeinden, wo eigentlich in anderen Fragen sehr progressiv gewesen sind, hat man wie durch das verloren. Und da bin ich wie so, eben einerseits, das ist eben, muss ich damit leben, dass jemand, dass ich es okay finde, dass jemand auch nicht der roten Linie steht.
Ja.
Es gibt ja wie zwei Farben von roten Linien. Also ich finde, es gibt so die rote Linie, wo ich wirklich finde, ja, das kann ich denen dann sagen, schau, ihr seid eigentlich da auch nicht der roten Linie und trotzdem sind wir zusammen, zusammen Mittagstisch für Geflüchtete machen können, in vielen politischen Fragen zusammen, ja, vielleicht sogar bei der Konzernverantwortungsinitiative zusammen Chile sein und uns für das einsetzen. Wir können zusammen Chile sein. Und wo ist dann die ganz dicke rote Linie, wo ich muss sagen, hey, eben da sind wir bei politischen Ideologien, Faschismus oder was auch immer, da gibt es ja dann die dicke rote Linie, wo ich würde sagen, hey, nein.
Gell, ich meine, auch wenn ich ja deiner Meinung absolut bin und gleichzeitig auch nicht entsprechend handle, weil ich in meiner Konfession bleibe. Wenn du sagst, das Frauenpriestertum ist unverhandelbar sozusagen, dann machst du es natürlich, also du kannst ausschließlich in einer Kirche sein, in der auch Frauenpriester, Pfarrerinnen und Theologinnen sind und auch ein Amt, ein geistliches Amt in dem Sinn ausfüllen. Machst es natürlich zu einer Frage von Sein und Nichtsein. Und machst es zu einer roten Linie, was für mich im Übrigen auch eine ist. Ich glaube, dass dort, wo die roten Linien sind, dass dort die Disputation anfängt.
Ja, aber weißt du, ich bin ja so inkonsequent wie du. Also wenn ich es ein bisschen grösser denke, gibt es ja in der reformierten Kirche auch Leute, die in gewissen Fragen sehr römisch-katholisch denken.
Ja, oder auch andere Sachen vertreten, wo du oder auch die Hände über den Kopf verrühren und sagen, was ist denn das?
Und wo ich würde sagen, hey, da liegen im Fall drei rote Linien zwischen denen.
Ja, genau. Da überall, finde ich, ja beginnt die Disputation. Und da ist schon die Frage, wie auch anfänglich schon gesagt, schweigen wir darüber und wenden wir uns lieber dem zu, was uns eh gemeinsam ist? Oder haben wir auch die Reflexion, die Kraft, die Differenziertheit, uns diesen roten Linien zuzuwenden, uns ihnen anzunähern oder sie sogar im Diskurs zu überschreiten und auszuprobieren, was passiert, wenn. So. Und dann wiederum, was ich vorher gedacht habe, dann wiederum, wenn du es eigentlich herunterbrichst auf eine Konsequenz, wie zum Beispiel einen Konfessionswechsel, so sehr ich das nachvollziehen kann und so oft ich auch selber darüber nachdenke, weil es ist konsequent, es wäre konsequent, ist es gleichzeitig dennoch wieder sozusagen etwas der alten Zeit, etwas vom richtig und falsch, also vom schwarz und weiß. Entweder bist du bei den richtigen oder bei den falschen.
Ja, und weißt du, ich weiß ja nicht, wer es wäre.
Genau, also und von daher ist es auch wieder, das ist auch wieder so eine Ambivalenz, die in dem drinnen steckt. Ich habe den Gedanken jetzt ausgeführt.
Ich wollte da überhaupt nicht sagen, ich hätte in deiner Situation Konfession gewechselt.
Nein,
ich habe keine Ahnung, wie es ist.
Also
das ist eben auch wichtig,
ja.
Oder? Vielleicht ist es auch eh falsch formuliert gewesen von, ich bin einfach Gott froh, bin ich in einer Konfession, wo es so ist,
ja.
Glaub.
Ja.
Ich glaube das. Wenn ich damit rumgehe, wenn ich in einer Konfession wäre, wo es nicht so ist, würde ich, so wie ich mich kenne, vielleicht sogar sagen, hey, ich tue denen sicher nicht den Gefallen, zu gehen, sondern
das,
ich gehe jetzt gerade zu Leid zum Forum und schreibe all vier Wochen einen Kommentar, wo die rote Linie eigentlich liegt.
Genau, und nach 5 oder 7 Jahren würdest du dann auch wiederum andere Themen finden, weil du einfach merkst, dass du auf Granit beißt oder eben auch nicht.
Aber das immer doch, nein, eben nicht.
Eben
ja,
nicht. Genau. Ja,
eben nicht.
Und
vielleicht nicht alle 4 Wochen,
alle
sondern all Jahr.
Sondern einmal im Jahr.
Genau. Und wenn sich Gelegenheit bietet.
Ja, genau.
Das ist genau das.
Ja, das ist genau das.
Wenn wir auf Granit beißen, dürfen wir uns nicht Zähne ausbeißen lassen. Wirklich, weil sonst haben sie ja auch gewonnen. Also ich glaube wirklich,
genau.
Und das gilt ja auch wirklich, da bin ich, das meine ich ganz demütig und ernst, da bin ich auch drin. Also wenn ich, wenn meine, sogar meine reformierte Kirche nicht einfach, also wir haben innerhalb von der reformierten Kirche genug Streit um rote Linien. Und die müssen wir führen. Und ja, da würde ich jetzt vielleicht sagen, da ist jetzt meine Haltung eher, würde jetzt Kritiker von mir sagen, Mainstream. wahrscheinlich. Jetzt zumindest in der Schweizer, Zürcher Landeskirchenlandschaft sind gerade in diesen Fragen weiss ich quasi die Mehrheit hinter mir.
Oder vielleicht urbaner Mainstream?
Ja, da habe ich mega Mühe. Da habe ich furchtbar Mühe.
Okay.
Ich bin ein Kind vom Land. Ich bin vom Dorf aufgewachsen. Das ist die neue, das ist die neue Spaltungsphrase. Ihr vergesst uns auf dem Land und wir sind anders und ihr seid all urban und tönt uns marginalisieren. Ich komme kritische Mails aus der Stadt Zürich und ich komme Lob über manchmal aus Bärenzwil. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Aber
mir geht es auch gar nicht um Stadt-Land im Sinne von geografischer Region, sondern mehr von Mindset, habe ich jetzt eher gemeint. Aber
ich weiß nicht, ob ich jetzt urbanes Mindset habe. Was ist ein urbanes Mindset?
Ja, es ist ein Bullshit-Begriff.
Ja, genau.
Verzeihung.
Nein, es ist gut.
Nein, es ist,
aber es ist lustig, dass.
Es
aber
ist
bist du auch mit dem konfrontiert? Du wirst deine Kritiker.
Ich weiß nicht,
du bist eine urbane Katholikin.
Nein.
Und das heisst, so ein bisschen leicht verwässert, oder? Auf Deutsch.
Also, ich habe das so noch nie gehört, dass man das mit urban.
Ich eben schon ein bisschen. Das ist schon ein bisschen der neue.
Ah, wirklich?
Ja, ja.
Okay, aber
darum habe ich jetzt gerade so allergisch reagiert.
Ich habe einen Punkt getroffen.
Nein, nicht wund, aber einfach ich finde, es tut so, ich finde, man soll dann ehrlich sein. Also, ich habe mich von der Bibel entfernt, oder so irgendwie eben in sogenannten, das ist wie so der Begriff vom Mainstream. Das finde ich auch so.
Es den sind hast du so, aber selbst gemerkt.
Ich weiß schon, aber der ist ja auch so aufgekommen. Das ist so ein, es hat so etwas Schwurbeliges und Nebulöses.
Ja.
Und ich merke so, dass mit dem Urban hat auch so. Und es ist so ein Arme werden an den Rand gedrängt und wir sind mehr.
Aber ich finde, wir sind jetzt gerade an einem super spannenden Punkt, weil eigentlich versuchst du gerade.
Das ist doch gut, dass wir jetzt nach einer halben Stunde doch noch einmal an den Punkt gelandet sind.
Ja, du versuchst gerade dich selber zu beschreiben, zu positionieren, auch in deiner kirchenpolitischen, in deinem kirchenpolitischen Ort und auch Begriffe, die man ja notgedrungen dafür finden muss, auszubuchstabieren. Und dann merkt der Mensch, dass das überhaupt nicht einfach ist und dass es Schlagworte gibt, die gewisse Dinge und Assoziationen auslösen, aber nie das Ganze und nie das, was man eigentlich selber sagen möchte im Ganzen und im vollen Sinne. Und das ist für mich zum Beispiel etwas, was Disputation wäre. Also wir reden an der roten Linie, wir reden in dem Fall zum Beispiel jetzt an etwas Persönlichem, an deinem Standpunkt, was ja auch heikel ist, weil es um dich als Mensch, als Ganzes mit deinen Interessen und deinem in Ambitionen geht. Wir reden da und wir versuchen, oder du versuchst für dich, Worte zu finden. Das finde ich Arbeit, die Gedankenarbeit auch, die zum einen hilfreich ist, wenn es ein Gegenüber hat. Also es braucht eine Art Disputation dafür, ein Gespräch, einen Dialog. Es braucht es nicht unbedingt, aber es ist hilfreich. Und es löst etwas aus in dir, aber auch in mir, weil ich mich ja sofort auch frage, wie würde sich denn bei mir sagen? So, insofern, das, was du jetzt gerade vollzogen hast, finde ich zum Beispiel einen Kernauftrag von Disputation, solche ja, Momente zu haben.
Sind wir jetzt aber ziemlich wieder bei meine deine Kirchlichkeit. Also dann mache ich jetzt auch meine Kirchlichkeit. Nein, was ich merke ist, was mich nervt an so, eben, wir auch vom Reformierten her sind geprägt von so einem urbanen Blick und so. Das suggeriert ja immer so ein bisschen, wir haben uns irgendwie entfernt von der lebendigen, kleinen, frommen Gemeinde, oder? Das schwingt ja so ein bisschen mit. Es ist wie nicht, oder die Selbstsäkularisierung vom Christentum, das ist auch so ein Schlagwort.
Ja.
Mainstream, Selbstsäkularisierung, so ein, genau, wo man nicht mal sagen will. Und urban. Ich finde, das ist alles so ein bisschen ein also mich trifft das ein bisschen drum, weil es so ein bisschen ein Wegschieben ist. Du bist irgendwie von anderen Einflüssen, dein christlich Sein ist irgendwie verwässert, irgendwie durchmischt durch andere Sachen. Und was ich, oder Einfluss, oder?
Ja.
Und was ich immer mehr ganz trotzig sage, ist, hey, wir sind im Fall auch die Frommen. Und meine Argumentation, oder wo ich finde, wie wir, und das finde ich wirklich ganz wichtig auch, dass man in so Fragen, wenn man jetzt sogenannt, ich weiß gar nicht, ob es progressiv ist, aber wenn man jetzt sich so radikal konservative biblizistische Positionen entgegenstellt, dass man dann das mit dem Disputationsanspruch von der Reformatoren macht, im Sinne von, wir machen das im Fall nicht, weil irgendwie der Zeitgeist gerade so ist und weil es super bequem ist, sondern wir machen das im Licht des Evangeliums, weil wir glauben, das Evangelium ruft uns dazu auf, weil wir glauben, das Evangelium sagt, dass Frauen mit Priesterinnen werden.
Ja.
Dass,
ich finde das toll, wie oft dass du das in den Podcast sagst. Das finde ich super. Wirklich.
Ich sage es nochmal, Frauen müssen Priesterinnen werden.
Frauen müssen Priesterinnen werden.
Und zwar aufgrund vom Evangelium.
Ja.
Und nicht irgendwie, weil das Frauenstimmrecht irgendwie Anfang 70er Jahre doch noch eingeführt haben.
Mhm.
Sondern eigentlich schon immer. Nicht nur eigentlich, schon immer. Und ich finde, das ist für mich, da merke ich immer mehr, ich bin im Fall auch fromm. Ich bin nicht irgendwie urban oder was, mal bin ich vielleicht auch, aber ist egal. Es spielt aber da jetzt keine Rolle. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich weiterhin zu Martalen wohne, zu Zürich oder auf Baden zügle. Ich argumentiere ja nicht aufgrund von dem, sondern vielleicht kann man mir sagen, ich habe es falsch verstanden und ich habe keine Ahnung vom Evangelium. Okay. Aber mein Anspruch ist, ich argumentiere von dem aus.
Ja, und wahrscheinlich bist du gleichzeitig auch von einem gewissen städtischen Lebensstil geprägt, weil du hier lebst.
Aber das spielt doch keinen Ruckel. Sorry.
Also ich kann im Fall ganzen Diskurs keinen Unterschied.
Also ich bin im Pfarrhaus auf dem Land aufgewachsen und dort ist mir nichts anderes entgegengekommen. Vielleicht, wirklich nicht.
Ja, vielleicht weil mir einfach diese ländliche Prägung total fehlt. Ist für mich so.
1500 Einwohner, ein Kilo im Dorf. Und
okay, du bist nicht urban.
Ja, nein, wirklich nicht.
Nein.
Na gut, ich bin jetzt ich habe ein längeres Leben im
Ich würde nur gerne noch eine kleine Ergänzung machen, weil du gesagt hast, im Geist der Disputation der Reformatoren, da würde ich schon gerne ergänzen, der Reformatoren und der Altgläubigen.
Ja, sicher.
Ich glaube, dass das schon etwas ist, was beide Traditionen...
Die Reformatoren haben halt einfach recht gehabt.
Moment. Beim Frauenpriestertum mit Sicherheit.
Das ist ja, aber die Reformatoren noch nicht.
Sehr spät.
Das hat der Zwingli jetzt noch nicht, das kann er sich nicht auf die Fahne
schreiben. Da war der Ökolampad noch nicht vorne mit dabei.
Nein, eben, wie gesagt, da sind wir brutal hinein drin. Also, so mega stolz können wir gar nicht sein. Also, eigentlich müssen wir uns schämen, dass wir es so spät eingeführt haben.
Gibt es eigentlich etwas, auf das man 100% und ohne Einschränkung stolz sein kann? Gibt es sowas überhaupt, frage ich mich gerade.
Dass ich gestern mega schön das Goal geschossen habe und ich heute Halle shooter bin.
Das freut mich für dich. Nein, wirklich ernsthaft. Schade, dass es auf SRF keine Berichterstattung gibt, sondern eben von Frauen, die 3 tolle Tore geschossen haben. Das
ja, genau.
Ist vielleicht auch eine Form von Gerechtigkeit.
Ja, stimmt. Also das erste Goal gestern gegen die Türkei war mega schön. Sehr cool.
Ja, doch. Deswegen sage ich es ja.
Als erstes ist wirklich brillant.
Ich fand halt alles so schön. Ich kann das nicht so differenzieren.
Nee, okay. Nein. Also hat für dich auch so eine Abprallern-Ästhetik?
Auf jeden Fall. Sehr die Spannung.
Ja, für mich nicht. Nein, ich denke, ich habe immer verbarmen mit den Goalies, wo einen prallen lassen und dann steht, nein, da habe ich immer verbarmen. Das sind so Goal, die ich mehr verbarmen mit denen habe, die es überkommen.
Okay. Ja, aha, so meinst du. Das meinst du, ja.
Also ja, ich rede darum kann ich das nicht schön finden.
Ich rede jetzt völlig ins Blaue hinein, weil ich Fußball nur gerne sehe und es schöne Emotionen in mir auslöst.
Ja, aber darum kann ich das nicht schön finden, okay. wenn jemand so einen Fehler macht. Es ist so blöd, wenn das der Ball rausrutscht und nachher steht die dort und hält ihn.
Ja, du, das Leben ist nicht immer... Das Leben schuldet uns keine Ästhetik, hat mal irgendjemand gesagt.
Sicher?
Ja.
Okay. Und auf was bist du ungeschreckt stolz?
Auf unser Gespräch heute.
Oh, so schön. So schön. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift.
Ja, ich glaube, wir sind schon langsam auch am Ende, oder?
Okay.
Gut. Ja, nein.
Ist
also
ausgefranst.
Nein, ein schöner Abschluss.
Genau.
Genau.
Den Abschluss machst du, gell?
Nein, du eigentlich.
Nein, du hast doch noch wieder die Newsletter hinweisen.
Genau, ich wollte wirklich aus ganzem Herzen und voller Überzeugung sagen, dass es coole Newsletter gibt. Vor allem natürlich vom Forum Magazin, das ist klar. Aber Reformiert hat auch 2 faszinierende Newsletter, die ich jetzt auch abonnieren werde, wie ich drauf gekommen bin. Habe ich die noch gar nicht abonniert. Und außerdem möchten wir noch gerne auf den RevLab Newsletter hinweisen, der auch sehr lesenswert ist. Also meldet euch gerne an für weitere Informationen und interessante Gedanken auch, die dann wieder Futter geben für die wichtigen Disputationen, die diese Welt zu einem besseren Ort machen.
Ja, und ich tue jetzt, wenn das Forum schon die beste Newsletter hat, und ich jetzt noch sagen, dass wir den inspirierendsten Newsletter haben.
Oh.
Nämlich zusammen mit den bolderen Texten, die ihr könntet jeden Tag am Morgen im Briefkasten, im virtuellen Briefkasten, eine Auslegung von der Tageslosung haben. Das ist wirklich schön.
Also ganz ehrlich, den werde ich jetzt wirklich abonnieren, auch weil ich bolderen Texte toll finde und euch natürlich sowieso. Schreibt uns gerne, wenn euch das jetzt zu superlativ war, unter veronika.jehle@forum-magazin.ch oder
felix.reich@reformiert.info und eine gute Woche kann man auch wünschen am Donnerstag. Oder ein schönes Wochenende.
Fast. Gute Tage, schönes Leben.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Wir hören uns wieder. Ciao. Tschüss. Miteinander.